RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 10. Februar 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nusia Pujastuti, Dora Reza und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Vorgelesen von Nunung Nursia. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Besichtigung der Fischzüchten in Ambon hat das Besuch von dem indonesischen Präsident Jokowi in den Molukken beendet. Yusuf Kalla empfing Geschäftsführer von PT Pindad, TNI-Oberbefehlshaber bei dem Nationalen Pressetag, sagte, Presse spielte große Rolle, die indonesische Unabhängigkeit zu verwirklichen. Indonesien wird demnächst Reis exportieren. Die Feier des 38. Iranischen Revolutionstages in der iranischen Botschaft in Jakarta. Indonesien wird industriell verarbeitete Hähnchen nach Japan exportieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat den zweitägigen Dienstbesuch in der Provinz Molukken beendet, nachdem er die Fischzüchten aus Bambu oder genannt Keramba im Dorf Weiheru im Bezirk Baguala Ambon am Donnerstag besichtigt hatte. Die Fischzüchten liegen im Komplex der Fischereiberufsschule im Dorf Weiheru in Ambon. Die Regierung lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bemühungen, um die Molukken als nationale Fischscheune zu entwickeln. Präsident Joko Widodo sagte, die Regierung zurzeit einen ministerial und präsidial Erlass als einen rechtlichen Schutz vorbereite, um den Plan zu verwirklichen. Nachdem er die Bambu-Fischzüchten besuchte, fuhr Präsident zu dem internationalen Flughafen Patimura in Ambon, um nach Jakarta zurückzufliegen. In dem zweiten Tag seines Besuchs in den Molukken wohnte Präsident Joko Widodo dem Gipfel der Feier des Nationalen Pressetages auf dem Feld des Hauptquartiers der regionalen Polizei Mapolda Molukkens bei und besichtigte er auch das Bauprojekt des Dampfkraftwerks mit der Stärke von 2x15 Megawatt im Dorf Wai Tolehu in den Zentralmolukken. Man hat seit dem Jahr 2014 dieses Bauprojekt vernachlässigt. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla empfing am Donnerstag in seinem Büro in Jakarta den Geschäftsführer von der staateigenen Waffenindustrie Indonesiens PT Pindad Abraham Mose. Nach dem Treffen erklärte Abraham Mose vor der Presse, Vizepräsident Yusuf Kalla rufe PT Pindad auf, die Innovationen zu machen und neue Produkte herzustellen. Vizepräsident ist davon überzeugt, dass PT Pindad ihr Geschäft weiter ausdehnen werde. Dies bedeutet, dass die Produkte von PT Pindad nicht nur von den indonesischen Soldaten und Polizeibeamten, aber auch von anderen Verteidigungs- und Sicherheitsinstitutionen anderer Länder benutzt werden. Abraham Mose zufolge empfehle Vizepräsident Yusuf Kalla PT Pindad nach den Partnern zu suchen, die Dänemark wirklich beherrschen. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, wohnte am Donnerstag im Rahmen des Nationalen Pressetages in Ambon, dem Gala-Dinner, bei. Nach dem Gala-Dinner brachte General Gatot Nurmantio vor der Presse zum Ausdruck, dass die Presse große Rolle gespielt habe, die Unabhängigkeit in Indonesien zu verwirklichen. Vor der indonesischen Unabhängigkeit habe die Presse den Kampfgeist des indonesischen Volkes wiederbelebt, sagte General Gatot Nurmantio weiter. Dank der Provozierung der Presse vereinigten sich die indonesischen Jugendlichen und gründeten den Jugendeid. Die Presse habe in der Zeit des Unabhängigkeitskampfes das Prinzip des indonesischen Volkes Unabhängigkeit oder Tod in ganz Indonesien verbreitet. Das indonesische Volk hatte deshalb keine Angst, um gegen die Kolonialherrschaft zu kämpfen. Die Presse habe dem indonesischen Volk dabei geholfen, die Unabhängigkeit zu erreichen, fügte General Gatot Nurmantio hinzu. Indonesien ist bereit, Reis zu exportieren, da Indonesien bereits in der Lage ist, Reis wieder selbst zu versorgen. Die indonesische Reisproduktion erreicht einen Überschuss und Indonesien importiert keinen Reis mehr. Letztes Jahr erreichte die nationale Reisproduktion 79,17 Millionen Tonnen. Es war größer als das Ziel der Regierung, das nur 72 Millionen Tonnen Reis erreichte. Der indonesische Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman erklärte gestern in Medan Nord-Sumatra vor der Presse, dass Indonesien zuvor organische Reis in die 5 Länder einschließlich Belgien exportiert habe. Im Zufolge werde Indonesien durch den Reisexport als Reisscheune der Welt immer bekannter sein. Da Indonesien keinen Reis mehr importiere, erhielt Indonesien im Jahre 2016 den Gewinn im Wert von 765 Millionen US-Dollar, fügte Minister Amran Sulaiman hinzu. Die iranische Botschaft in Jakarta veranstaltete am Donnerstag, den 9. Februar 2017, die Feier des 38. Iranischen Revolutionstages. Der iranische Botschafter in Indonesien, Waliullah Mohammadi Nasrabadi, sagte in seiner Begrüßungsrede, dass der Iran die Zusammenarbeit mit den islamischen Ländern, vor allem mit den Nachbarländern, steigern möchte, um die regionale Stabilität und Sicherheit zu schaffen und den Terrorismus sowie den Extremismus zu bekämpfen. In einigen letzten Jahren sei der Iran ein sicherer und stabiler Staat, sagte Botschafter Nasrabadi weiter. Die Wirtschaft- und Investitionszusammenarbeit werde deshalb höheren Gewinn bringen. Im Zufolge werde die Zusammenarbeit mit Indonesien immer offener sein.
Indonesia, as one of the oldest friends of Iranian nation,
Indonesien ist einer der ältesten Freunde der iranischen Nation zwischen Ländern mit hohem Potenzial der bilateralen Zusammenarbeit sortiert wurde. Die Geschichte von zwei Ländern ist reich an Stabilität und positiven Interaktion. Der iranische Botschafter Nasrabadi erklärte weiter, die Interaktion zwischen Indonesien und dem Iran sei in einigen letzten Jahren, vor allem nach dem Atomabkommen, immer umfassender geworden. Die gemeinsame Wirtschafts- und Handelskommission hat auch in Jakarta ein Treffen durchgeführt. Die beiden Länder haben auch verschiedene Verträge unterzeichnet. Die hochrangigen Staatsbeamten beider Länder haben gegenseitige Besuche gemacht. Der offizielle Besuch vom Präsidenten Joko Widodo im Iran im letzten Dezember hat die neue Ära der Zusammenarbeit beider Länder geöffnet. Die Regierung beider Länder haben die iranische Elektrizitätsinvestition in Indonesien mit der Stärke von 50.000 Megawatt auch erörtert. Letztes Jahr ist das Handelsvolumen beider Länder um 30% gestiegen. Die indonesische Regierung drängt die Unternehmer im Viehzuchtbereich, um ihre Produkte ins Ausland zu exportieren. Zurzeit bemüht sich das indonesische Landwirtschaftsministerium darum, einige Viehzuchtprodukte wie industriell verarbeitete Hähnchen und Milch ins Ausland zu exportieren. Die Regierung helfe zurzeit einigen Unternehmen, die Hähnchen industriell verarbeiten, damit sie ihre Produkte nach Japan exportieren können, so erklärte der Generaldirektor für Viehzucht und Tiergesundheit in dem indonesischen Landwirtschaftsministerium, Iketut Diarmita, am Donnerstag nach dem Besuch in einer Fabrik in Boyolali, Zentraljava, die Hähnchen industriell weiter verarbeitet. Im Zufolge sei Indonesien auch bereit, Milch nach Myanmar zu exportieren. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.390,72 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.458,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.352 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörer und Hörerinnen, der Kommentar hat heute Friedliche Weise in Kolumbien zum Thema. Im November letztes Jahres haben die kolumbianische Regierung und revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, FARC, eine Übereinstimmung, um den Frieden zu machen. Am Mittwoch, den 8. Februar 2017, versuchte die kolumbianische Regierung wieder mit einer anderen aktiven Rebellengruppe, und zwar Nationale Befreiungsarme, ELN, eine Friedensverhandlung zu machen. Diese Bemühung dient dazu, den Konflikt, der mehr als 50 Jahre andauert, zu beenden. Wegen des Konfliktes sind mehr als 250.000 Menschen um Leben gekommen. Der Internationale Nachrichtenagentur mit dem Hauptquartier in Paris, Frankreich, AFP, zufolge sei diese Bemühung ein Fortschritt für den Friedensprozess in Kolumbien in der Regierungszeit von Präsident Juan Manuel Santos. Kolumbien ist eines der Länder in dem amerikanischen Kontinent, in dem der Konflikt zwischen der Regierung und der Rebellengruppe sich ereignet. Die Zweitracht begann in den 60er Jahren als der Linke, der Rechte und der Dragon Cartel einen Widerstand gegen die Regierung durchführten. Im Wirtschaftsbereich ist Kolumbien das drittgrößte Land in Lateinamerika. Aber Kolumbien ist als größten Kokainproduzent in Lateinamerika bekannter die Bemühungen der Regierung, Frieden mit der ELN zu schaffen, sind schwieriger als mit der FARC. Die ELN ist eine aufständische Gruppe, die härter gegen die Regierung ist. Tatsächlich markierte der Regierungsvertreter Juan Marichi die Friedensanstrengung mit einer Zeremonie im Jesuitenkloster in Ecuador. Unterdessen sitzt der Chefunterhändler der Regierung, Juan Camilo Restrepo, eine Gelegenheit, um eine dunkle Geschichte der Konflikts im Land zurückzukehren. Bisher hat Restrepo ELN daran erinnert, dass es schwierig wäre, den Frieden zu erreichen, wenn man die Gewalttaten wie die Entführung nicht abbrechen könnte. Unterdessen bat diese Verhandlungsführerin von der ELN, Pablo Beltran, die Regierung für die Aktionen während des Konflikts verantwortlich zu sein. wenn die Regierung Maßnahmen ergreift, ist ELN bereit, denselben Schritt zu tun. Hoffentlich werden die Verhandlungen mit dem Frieden zwischen den sich streitenden Seiten beenden. Als ein befreundetes Land hofft Indonesien, dass Kolumbien ein sicheres Land für seine Bürger und den Partner Indonesiens in verschiedenen Bereichen in Lateinamerika werden kann. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige Ereignisse fanden am Datum des 10. Februars statt. Wir beginnen mit dem 10. Februar 1931. An dem Neu-Delhi, zur Hauptstadt von Indien, erklärt wurde. Neu-Delhi entstand aus der englischen Kolonialregierung. Das Gebiet wurde im Jahr 1911 gebaut, weil die Kolonialregierung beschloss, dass der Verwaltungssitz der Hauptstadt, der in Kalkutta war, umziehen sollte. Das neue Gebiet wurde von den Architekten aus England, Sir Edwin Lutyens und Sir Herbert Baker, entworfen. Bis zum heutigen Tag besteht Neu-Delhi als Hauptstadt von Indien. Kommen wir zum 10. Februar 1947, an dem der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Der Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg wurde zwischen zwei Blöcken von Verbündeten am 10. Februar 1947 unterzeichnet. Dazu gehörten die Länder der Gewinner des Krieges, nämlich die USA, Russland, England und Frankreich und die besiegten Länder Italien, Finnland, Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen vom 10. Februar 2009, der Kollision zwischen dem US-Kommunikationssatelliten Iridium 33 und dem Kosmos 2251. Die Satellitenkollision passierte auf 788 km Höhe im Himmel über Nordsibirien und erhöhte die Menge an Müll im Weltraum, sodass das Potenzial der Zerstörung größer als je zuvor war. Sie verursachte seit dem Unfall des chinesischen Klimaüberwachungssatelliten im Jahr 2007 das größte Desaster im Weltraum. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Besuch indonesischer Außenministerin auf den afrikanischen Kontinent. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi startete vom 3. bis zum 8. Februar einen bilateralen Besuch in drei afrikanischen Ländern, und zwar Ägypten, Südafrika und Mosambik ab. Zu Beginn ihres Besuches in Ägypten traf Retno Marsudi die indonesischen Unternehmer, die in Ägypten investieren. Dabei berichteten die indonesischen Unternehmer der Außenministerin über die Chancen und Herausforderungen für die indonesischen Unternehmer, denen sie in Ägypten begegnen. Sie wiesen auch auf die indonesischen Produkte hin, die auf dem ägyptischen Markt konkurrieren können. Dazu gehören Erzeugnisse aus der Ölpalme, Kaffee, Instanznudeln und Autoreifen. Retno Marsudi sagte dazu, dass noch mehr indonesische Produkte in Ägypten konkurrenzfähig seien. Ägypten mit seinen etwa 92 Millionen Einwohnern bietet Indonesien noch größere Chancen, auch andere Produkte zu vermarkten. Retno Marsudi erfuhr durch das Treffen mit indonesischen Unternehmern, dass viele ägyptische Unternehmer sich für die Produkte kleiner und mittelständischer Unternehmen Indonesiens interessierten. Laut Retno Marsudi sei das Interesse ägyptischer Unternehmer für indonesische Produkte, die Chancen, Handwerkerzeugnisse und Spargeräte aus Indonesien in Ägypten zu verkaufen. Ägypten sei nicht nur der Markt für indonesische Produkte, sondern auch das Handelstor für den afrikanischen und nahöstlichen Markt. Retno Marsudi gab ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die indonesischen Unternehmer dieses Potenzial gut zu nutzen wussten. Beim Treffen mit Präsident Jacob Zuma stellte die Außenministerin Retno Marsudi die diesjährige Prioritätssetzung für die indonesische Diplomatie vor, mit dem Ziel, die indonesische Wirtschaft in den afrikanischen Ländern zu stärken. Afrika sei ein Gebiet mit großem Potenzial. Deshalb werde Indonesien seine Zusammenarbeit vor allem mit Südafrika verbessern. Beim Besuch in Cape Town, Südafrika, stellte Retno Marsudi den südafrikanischen Ländern das indonesische Wirtschaftspotenzial vor. Sie berichtete beim Indonesisch-Afrikanischen Geschäftsforum den Vertretern aus südafrikanischen Ländern über die Wirtschaftsreform in Indonesien. In diesem Zusammenhang lud die Außenministerin die Unternehmer des Landes dazu ein, in Indonesien zu investieren und Geschäfte zu machen. Beim Besuch in Mosambik forderte Retno Marsudi vorgestern beim Geschäftsforum Indonesiens Mosambik in Maputo die Unternehmer beider Länder auf, alle Chancen zu nutzen, um die Zusammenarbeit im Handel und Investitionen zu verbessern. Dabei stellte Retno Marsudi neben der Wirtschaftsreform auch die Herstellung von Eisenbahnwagen vor. Die in Indonesien hergestellten Eisenbahnwagen seien sehr gut und bereits in einige Länder exportiert worden. Indonesien sei bereit, das Eisenbahntransportsystem in Mosambik zu unterstützen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine kulinarische Reise nach Südsulawesi zu machen. Sie hören uns auf der Kurzwelle und auch über Livestream voi.co.id. Liebe Zuhörer, Werbung für Indonesien ist immer in die ganze Welt zu senden. Nun ist Makassar im Visier der indonesischen Botschaft in Madrid, Spanien, mit dem Thema Malam Makassar oder Makassar in der Nacht. Spezialitäten von Makassar wurden ausgewählt, weil im 15. Jahrhundert zwischen Makassar und Spanien eine Handelsbeziehung bestand. Zusätzlich nutzt man dieses Event, um die Anzahl der Touristen von Spanien nach Indonesien Urlaub zu vergrößern. Liebe Zuhörer, die Menüs des Events in Coto Makassar, nasi kuning Bugis, ikan masak kuning Palumara, nasuliku, konro bakar, urap, kroket daging, und terong bakar. Di dessert des menu, bestehen aus Palubutung und Kalosi Cafe von Tanah Toraja. Bei dieser Gelegenheit werden wir eines der typischen Essen aus Makassar präsentieren. Es ist nasuliku oder Hähnchen mit lengkuas galgan. Liebe Zuhörer, Nasuliku oder Nasulikua ist ein Gericht, bei dem das Hauptmaterial Hähnchen, weil das Hähnchen mit gehacktem Galgan, ein würziges Ingwergewürz gekocht wird. In den lokalen Sprache sagt man dazu Nasuliku Galgan. Das Essen Nasuliku hat den Geschmack von Kokosmilch und den Geruch von dem Galgan. Es gibt drei Schritte, leckeres Nasuliku zu machen. Zunächst muss man ein freilaufendes Huhn benutzen. Zum Zweiten brauchen wir viel Kokosmilch, weil das Hähnchen in Kokosmilch in längerer Zeit gekocht. Und drittens ist für das leckere Nasuliku gehacktes Galgan notwendig. liebe Zuhörer, wir brauchen einige Gewürze wie Salz, Zucker, Galgant, Pfeffer und Zitronengras, um Nasoliku zu kochen. Danach werden diese Gewürze mit dem Hähnchen vermischt. Dann gibt man Kokosmilch und saures Wasser dazu. Wenn das Ganze gut eingelegt ist, können wir Nasoliku genießen. Dieses Gericht ist sehr lecker mit warmen Reis zu essen. Das Gericht der Bugis ist ein Essen für Feiern, einschließlich des Fastenmonats. Aber keine Sorge, wenn man Nasoliku essen möchte, muss man nicht den Fastenmonat abwarten und kann ihn jederzeit im Restaurant in Südsulawesi bestellen. Der Preis ist sehr niedrig und beträgt nur 200.000 bis 300.000 Rupiah. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Die Spezialität Nasoliku. Auf Wiedersehen.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über UHT, die Engelausrüstung Thunfisch aus Larantuka. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Larantuka und Os Flores in der Provinz Os Nusa Tenggara sind reich an Meeresprodukten, vor allem Fisch. Einer von ihnen ist Thunfisch oder Katsuonus pelamis. Verschiedene Arten von Fanggerät wie Netze, Koder bis Bomben, die von Fischer für Fischfangen verwendet werden. Die Angelausrüstung, die häufig von den Fischern im Osten Indonesien verwendet wird, ist UHT. Diese Angelausrüstung ist seit der Antike verwendet. UHT wird speziell, um der Thunfisch zu fangen. So es ist kein Wunder, ist diese Ausrüstung mit dem Namen Pancing Cakalang bekannt. Die UHT-Ausrüstung ist sehr einfach und besteht nur aus einem Angelrute, Seil und Haken. Angelrute besteht aus Bambus mit dicken Bambussegmente und die Bambuslänge ist etwa 4 bis 6 Meter. UHT sieht so einfach aus, aber in Wirklichkeit ist es sehr komplex, weil es im Notwendigkeit lebenden Köder verwendet, um die Streichgewohnheit auf dem Fisch zu stimulieren. Bevor der Fischerei sowie Wasser spray, um die Sichtbarkeit Fisch zum Boot und Angler beeinflussen. Nah, der Fischer in Larantuka wird UHT verwendet, mehr Thunfisch zu bekommen, aber mit einer relativ kurzen Zeit ein Fischer kann Thunfisch circa 40 bis 50 Fisch pro Minute bekommen. gibt einige Einzigartigkeit der Fanggeräte HUHT. Die HUHT Hakenform ist nicht verwandt wie Haken im Allgemeinen. Die HUHT Haken bedeckt mit Hühnerfedern oder Stücke aus glatte Bassglatt, damit es nicht von Fisch erscheint. Die Köder, die verwendet wurden, sind lebende Köder, wie Sardellen oder Stoleporus Species, damit nach der Fisch die Köder ins Wasser geworfen wird, wird es versuchen, auf die Oberfläche des Wassers zu steigen. Es wird die Bonitos laden, zum Köder in der Nähe der Oberfläche zu folgen. Es mag Thunfisch folgen die Köder. Der Fisch will die Oberfläche des Wassers steigen. Dann wird es dem Spruchwasser durch Sprayer durchgeführt. Dieses Spruchwasser wird gemacht, um den Blick des Fisch zu verschleiern, damit es sie zwischen Köder oder Haken unterscheidet. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Schiffbuch, die von Fischer verwendet wird, hat eine spezielle Konstruktion und wird modifiziert, länger zu sein. So kann es als Sitz durch Angler verwendet werden. Der Schiff-HUHT im Allgemeinen ist kleines Schiff. An den Wänden des Rumpfes, ein paar Zentimeter unter dem Deck, gibt es einen Sprayer und auf dem Deck gibt es einige Orte für lebenden Köder. Das Angeln ist in Klang von allen Anglern getan. Angler saß rund um das Schiff mit den Verteilergruppe basierte Fischereifähigkeiten. Nach dem Vertrauen des Angler aus Larantuka beim Fischen sollte es kein losen Fisch sein. Oder es sollte keine Fisch, die ins Meer fallen. Dadurch wird der Fisch machen aus dem Schiff entfernt. Die Fangtechniken HUHT von Fischern Larantuka getan, um die Nachhaltigkeit oder Fischfängen sicherzustellen. Diese Technik funktioniert nicht mit den Korallenriffen oder anderen Meerestiere. Die Fischköder zum Meer zurück. Dies mag das Marine Ökosystem erhalten. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Dangdut-Sängerin Elvi Sukaisi vor. Man nennt sie in Indonesien Ratu Dangdut oder Dangdut Konikin. Elvi Sukaisi ist in der indonesischen Dangdut-Musikindustrie sehr populär. Durch ihre typische Stimme und ihr Stil in jeder Aufführung ist Elvi in der indonesischen Dangdut-Musikindustrie bekannt. Sie war in 80er bis 90er Jahren in Indonesien populär. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Dangdutlied von Elvi Sukaisi mit dem Titel Mimpi Buruk oder auf Deutsch Der schlechte Traum. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das Musiktalent vieler Indonesian Dangdut-Sänger sind wie unter anderem Mansur S. und Oma Irama. Einige Tochter von Elvis Gaisih folgen aber ihrem Schritt als Dangdut-Sänger in Indonesien. Elvis Gaisih ist aber in Indonesien und im Ausland immer noch populär. Bis heute ist sie noch aktiv in verschiedenen Privatfernsehen. Außerdem ist sie als Jury bei verschiedenen Musikprogrammen im Fernsehen. In ihrer Musikkarriere sang sie zusammen mit Oma Irama. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin von verschiedenen Filmen. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie Dia oder Er und Gedung Tua oder Alte Gebäude. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.